Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag. Einleitend bringen wir eine Übersicht der wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche in Tschechien. Am Mikrofon begrüße ich Markéta Maurová. Der tschechische Luftraum wird nächste Woche von tschechischen und US-amerikanischen Flugzeugen überwacht. Die US-Hilfe bei der Gewährung der Sicherheit während des NATO-Gipfels wird durch ein Gesetz ermöglicht, das vom Parlament verabschiedet und von Präsident Václav Havel unterzeichnet wurde. Weißrussland hat am Donnerstag der Tschechischen Republik gedroht, mit ihr diplomatische Beziehungen abzubrechen, wenn Tschechien dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko das Einreisevisum für die NATO-Gipfel verweigern wird. Das tschechische Außenministerium erklärte in seiner ersten Reaktion, es halte diese Erklärung für eine weitere von den weißrussischen Drohungen. Am Freitag wurde entschieden, das Visum nicht zu erteilen. Das tschechische Kabinett hat den Plan zur Reform und Professionalisierung der Armee einstimmig verabschiedet. Die tschechische Armee soll dementsprechend ab 2006 nur aus rund 35.000 Berufssoldaten und etwa 10.000 Zivilangestellten bestehen. Das Kabinett lehnte des Weiteren die beiden ihm vorgelegten Gesetzesentwürfe ab, die eine Direktwahl des Staatsoberhauptes ermöglichen sollten. Über den EU-Beitritt der Tschechischen Republik werden tschechische Bürger in einem Referendum entscheiden, das höchstwahrscheinlich Mitte Juni des nächsten Jahres stattfinden wird. Der Senat verabschiedete am Donnerstag erwartungsgemäß einstimmig den entsprechenden Gesetzentwurf. Die EU-Kommission wird der Tschechischen Republik 129 Millionen Euro zur Beseitigung der Hochwasserschäden bereitstellen. Die Kommission schlug vor, diese Summe aus dem neu entstandenen Solidaritätsfonds freizumachen. Der ehemalige Generalsekretär des Außenministeriums Karel Srba und weitere vier Personen wurden unter Anklage gestellt. Alle fünf werden verdächtigt, den Mord an einer Enthüllungsjournalistin vorbereitet zu haben. Außerdem wurden sie wegen des unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt. Der Einsturz eines Daches hat am vergangenen Samstag sechs Heizkessel im Elektrizitätswerk Opatovice in Ostböhmen zerstört und dieses außer Betrieb gesetzt. Tausende Haushalte in der Umgebung sind nach wie vor ohne Heizung und Warmwasser. Die Lage soll sich erst in der kommenden Woche ändern. Die Hauptstadt Prag wird auch für die nächsten vier Jahre von einer Koalition aus Sozialdemokraten und bürgerlichen Demokraten regiert. Darauf einigten sich am Dienstag Verhandlungspartner beider Seiten. Der Vizevorsitzende der Demokratischen Bürgerpartei ODS, Jan Zahradil, hat am Donnerstag offiziell angekündigt, dass er für den Posten des Parteichefs kandidieren wird. Kurz darauf gab auch der Chef der ODS-Senatsfraktion, Mirek Topolánek, seine Kandidatur bekannt. Soweit die Wochenschau. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim Wochenendprogramm von Radio Prag. Seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Freunde, bei einer weiteren Ausgabe unseres Regionaljournals. Diesmal lädt sie meine Kollegin Dagmar Kebelová ins Paradies ein. Das böhmische Paradies ist ein Naturgebilde der besonderen Art in Tschechien. Und das war auch der Grund, warum es für die Aufnahme in die UNESCO-Liste des Kultur- und Naturerbes vorgeschlagen wurde. UNESCO klingt gut, dass aber auch viel Arbeit dahinter steckt, das werden Sie von den Gästen unserer heutigen Sendung erfahren. Nun gebe ich aber schon Dagmar Kebelová das Wort. Gramm Paradies kalt und ein Glas Nebel, so könnte auch der Titel der Regionalreise ins böhmische Paradies heißen. Wer sich aber durch das kalte Herbstwetter nicht von einem Besuch abbringen lässt, wird tolle Landschaftsszenerien erleben, die sich einige Regisseure nicht umsonst für ihre Märchen ausgesucht haben. Die Felsen ragen majestätisch aus dem Nebel, der hier und da auch die bunten Herbstfarben der Bäume durchblicken lässt. Willkommen in die Hauptstadt des böhmischen Paradieses, deren verlassener jüdischer Friedhof unterhalb der Landstraßenüberführung gemeinsam mit einer merkwürdigen dunklen Kirche auf eine reiche Geschichte der Stadt hinweisen, die heute leider nicht im Mittelpunkt unserer Reise steht. Aber das böhmische Paradies hat auch schon seine Geschichte. Es ist das älteste Naturschutzgebiet in der Tschechischen Republik, zu dem es im Jahre 1955 erklärt wurde. Seine Fläche beträgt nach der Verdoppelung, zu der es vor kurzem kam, 181 Quadratkilometer. Zur Erweiterung des Gebietes hat die vorgesehene Aufnahme der sogenannten Felsenstädte, also der verschiedenen Felsenblöcke im böhmischen Paradies, auf die UNESCO-Liste des Kultur- und Naturerbes beigetragen. Mit der Verdoppelung der Fläche des Gebiets wird diesen Felsenstädten ein besonderer Schutz geboten, was eine der Bedingungen für die Aufnahme in die Liste ist. Wie ist man im böhmischen Paradies auf die Idee gekommen, das Naturschutzgebiet für die UNESCO-Liste vorzuschlagen? Auf diese Frage antwortete uns die Chefin der Verwaltung des Naturschutzgebietes Böhmisches Paradies, Lenka Šoltisová.
Im Jahr 2000 hat hier eine Gruppe von Menschen beschlossen, das Umweltministerium um Hilfe bei der Vorbereitung des Vorschlags für die UNESCO-Liste zu ersuchen. Damals war noch nicht klar, ob es ein Kultur-, Naturdenkmal oder sogar ein gemischtes Denkmal des Kulturerbes sein sollte. Dann hatte man sich für das Naturdenkmal entschieden, schon aus dem Grund, dass in den beiden anderen Kategorien die Vorbereitungen noch schwieriger gewesen wären.
Zavři svoje oči, Hano, rozvázalo se ti lano. Padej trochu doprava, pod námi jde výprava. Bůh, tentokrát to dobře dopadlo. Zahrála si jen turistům hrozné divadlo. Co bychom se báli na prachovské skály? Dudlaj, dudlaj, da.
Die Unterlagen liegen bereits in Paris zur Überprüfung vor. Woraus besteht das nominierte Gebiet? Lenka Šoltisová weiter.
Nominováno bylo 10 skalních měst. Jsou to ty nejlepší skalní města, které...
Das Gebiet besteht jetzt aus den 10 interessantesten Felsengruppierungen, die zu den schönsten im böhmischen Paradies gehören. Seit dem 14. Oktober, als die Regierung über die Verdoppelung der Fläche des Naturschutzgebietes entschieden hat, liegen auch alle im Naturschutzgebiet.
Man hätte im böhmischen Paradies als Hauptthema für die Eintragung geologisches und geomorphologisches Phänomen ausgewählt, weil man überzeugt sei, dass dieses Sandsteinphänomen dort am besten in ganz Mitteleuropa repräsentiert wird. Auf einer sehr kleinen Fläche finden sich dort verschiedene Sandsteinarten. Einfach gesagt, sehe jeder Felsen anders aus und hat auch seine spezifische Beschaffenheit. Auch die Wälder und Wiesen sind unterschiedlich. Um die Erweiterung des Naturschutzgebiets bemühe man sich eigentlich seit 40 Jahren, um all diese Besonderheiten richtig schützen zu können, sagt Frau Šoltisová. Jetzt sei es im Zusammenhang mit der Nominierung auch gelungen. Solch ein Eingriff, egal ob positiv oder negativ, wird immer von Veränderungen begleitet, denen die in dem Gebiet lebenden Menschen ausgesetzt sind. Die Leiterin des Naturschutzgebiets spricht über beides.
Die positiven Dinge liegen klar auf der Hand. Die Gemeinden, die sich für die Eintragung entschieden haben, haben beschlossen, dass sie den Weg des Naturerhalts gehen wollen. Und es ist ihnen klar, dass der Naturschutz der einzige Weg ist, wie man das Leben in diesem Gebiet aufrechterhalten kann. Nur schwer kann man sich vorstellen, dass hier irgendwann Fabriken gebaut werden sollten oder dass es andere Möglichkeiten gäbe, wie man die Bevölkerung an dieses Gebiet binden und Arbeitsplätze für sie sichern könne. Das Argument der Vereinigung der Gemeinden im böhmischen Paradies ist, dass das böhmische Paradies eines der besten Regionen in Tschechien ist und das Firmenzeichen UNESCO wird ihm noch als eine Art Garantie dafür dienen, dass es einen Besuch mit Sicherheit wert ist.
Also erstens Tourismus und damit verbundene Arbeitsplätze für die Menschen, zweitens soll dadurch der Naturschutz noch mehr verstärkt werden. Es soll dadurch eine bessere Legislative zum Schutz des Gebietes gewährleistet werden. Lenka Šoltisová teile nicht die Ansicht, dass dadurch nur mehr Touristen kommen, die Natur zerstören. Kann die Aufnahme in die UNESCO-Liste also auch etwas Negatives bedeuten, wenn sie verstärkten Tourismus zur Folge hat? Lenka Šoltisová hat das Wort.
No a ta negativa, která to sebou nese, tak to je, myslím, že jedno to hlavní negativum.
Es ist vor allem Arbeit, in dem Sinne, dass wenn die Menschen das böhmische Paradies aufrechterhalten wollen, sie sehr hart arbeiten müssen. Die Touristen verlangen gute Dienstleistungen, wenn sie zu uns kommen, wollen gute Restaurants, Hotels und so weiter. Dafür werden die hiesigen Menschen noch viel arbeiten müssen. Auf der anderen Seite ist es wieder etwas Positives, weil es für sie eine Gelegenheit und ein Grund ist, etwas zu tun.
Co bychom se báli na prachovské skály, dudlaj, dudlaj, da. Pum, 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 do českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, da. Pum, 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 ho, horolezci, horolezkyně, horolezčata. Nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výsku nespatříte více dudlájda.
Auf meine Frage, ob durch die Aufnahme auf die UNESCO-Liste die Menschen vielleicht nicht beim Bau von Häusern etc. eingeschränkt wären, meint Frau Schultisowa, dass sich daran nichts ändern würde, weil es jetzt sowieso schon ein Naturschutzgebiet sei und als solches besonderen Regelungen unterzogen werde. Wir wollten bei unserem Besuch im Böhmischen Paradies auch die dortigen Menschen zu Wort kommen lassen, aber es war wahrscheinlich aufgrund des ungemütlichen Wetters und der Tageszeit niemand anzutreffen. So sind wir, wohin auch sonst, ins Gasthaus gegangen. Aber auch da saß keiner, außer ein paar Touristen. Der Besitzer, der gleichzeitig auch ein Hotel betreibt, sagte uns, dass ihm die Aufnahme in die UNESCO praktisch gleichgültig sei. Zunächst sei der Zeitraum, in dem sich die Aufnahme in die Liste tatsächlich abspielen sollte, allzu lang und zweitens sehe er keinen Profit für sich selbst, da er in der Hauptsaison genug Gäste habe und in den touristisch schwachen Monaten, also mit Ausnahme der Sommermonate, das ganze Jahr über auch die UNESCO nicht helfen würde. Ins Mikrofon wollte er uns dies aber nicht sagen. Das Böhmische Paradies ist aber nicht nur als touristisch attraktive Gegend bekannt, sondern wegen des Sandsteins auch bei Klettern sehr beliebt. Wie stellt sich die UNESCO zu diesen Sportlern?
No, to je, myslím, otázka do budoucnosti. To v současné době asi nikdo neřekne. Jistá,
das ist, denke ich, eine Frage, die erst in der Zukunft beantwortet wird. Tatsache ist, dass die Kletterer den Felsen zerstören. Das will niemand bestreiten. Und die Kletterer wissen das selbst auch am besten. Die Ethik des Sandsteinkletterns ist aber sehr streng. Und ich glaube, dass wenn die Kletterer die Regeln einhalten werden, dass dann das Klettern auch in der Zukunft die UNESCO nicht stören wird.
Die UNESCO soll einfach alle Menschen zu mehr Naturschutz bewegen, meint Lenka Scholtisova. Kann dies aber alleine durch den Namen einer Organisation erreicht werden, muss dies nicht vielmehr aus dem inneren Gefühl der Menschen für die Natur hervorgehen?
Přikazovat se nic nemůže, nicméně si myslím, že tyhle ty instituce...
Man kann nichts befehlen, aber dennoch glaube ich, dass die Naturschutzorganisationen eine Vision für die Zukunft haben müssen. Denn es hängt von ihnen ab, wie sie mit der Öffentlichkeit kommunizieren können. Hier gebe ich zu, dass es in ganz Tschechien ein riesengroßes Problem ist. Die Naturschützer müssen lernen, mit den in dem jeweiligen Gebiet lebenden Menschen zu kommunizieren. Wir haben bei der Erweiterung des Naturschutzgebiets viel dafür getan, aber bestimmt nicht alles, weil wir unter Zeitdruck standen. Es wird auch unsere Priorität für die nächsten Jahre sein, mit der Öffentlichkeit im Böhmischen Paradies zu sprechen, für sie Informationszentren zu bauen und so weiter.
Darin stimmt sie mit dem tschechischen Umweltminister überein, der anlässlich der Erweiterung des Gebiets Folgendes gesagt hat, Zitat, ich betrachte dies als einen bedeutenden Trend im Rahmen des Umweltschutzes, mit den Anwohnern sehr viel zu sprechen, so dass nicht nur der Wert des Gebietes erhalten bleibt, sondern dass auch die Bedürfnisse in der Weiterentwicklung der Gemeinden und der dort lebenden Menschen respektiert werden.
Do českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, da. Horolezci, horolezkyně, horolezčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výsku nespatříte více dudlajda.
Ein guter Anfang wären bestimmt die Schüler und Jugendlichen, bejaht meine Antwort die Leiterin des Naturschutzgebietes. Aber dafür hätten sie nicht Angestellte genug. Was sie sehr wohl machen, ist, den Lehrern den Naturschutz beizubringen, Programme zu bieten, die dann die Gedanken an die jungen Menschen weitervermitteln sollen.
Horolezci, horolezkyně, horolezčata. Nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výsku nespatříte více dudlajda.
Polez, prosím tě.
Tak dobře.
No vidíš.
No vidíš a je po mně.
Und an dieser Stelle verabschieden wir uns vom heutigen Regionaljournal. Auf ein Wiederhören. In zwei Wochen freuen sich
Silja Schulteis
und Dagmar Keverlova. Der Prager Stadtteil Libeň ist ein Ort mit beachtenswerter Geschichte und mit Kulturtraditionen, von denen vor allem das Schaffen von Bohumil Hrabal am bekanntesten ist. Zwei Institutionen sind heute mit dem Kulturleben in Libeň untrennbar verbunden. Es ist das Theater Pod Palmovkou, das während der Flutkatastrophe im August dieses Jahres jedoch stark beschädigt wurde, und die unweit des Theaters gelegene Synagoge mit ihren regelmäßigen Ausstellungsprogrammen. Mehr erfahren Sie im folgenden Spaziergang durch Prag von Martina Schneibergova und Gerald Schubert.
Spaziergang durch Prag.
Der Name des Stadtteils Libeň, der heute im 8. Prager Stadtbezirk liegt, stammt aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Männernamen Ljuben, mit dem eine Festung auf diesem Gebiet bezeichnet wurde. Der Name Libeň bedeutete etwa Rast, einen angenehmen Platz, was den Menschen gefiel. Gefallen heißt tschechisch Libice. Es gibt keine vertrauenswürdigen Dokumente über die Entstehung der Gemeinde Libeň. Sie ist jedoch mit vielen alten Sagen verbunden, auch mit der über die Fürsten Libusa. Die ersten schriftlichen Notizen über Libeň stammen aus den Jahren 1030 und 1090. Wie damals Libeň aussah, das wird in diesen historischen Quellen jedoch nicht verraten. Ob es sich nur um einen Hof, eine Festung oder um ein ganzes Dorf handelte. Als Gemeinde wird Libeň erst um das Jahr 1363 erwähnt.
Libeň gehörte verschiedenen Besitzern. Erst der letzte von ihnen, der Kanzler des Kaisers Ferdinand III., Jan Hartwig, Graf von Nostitz, verkaufte 1662 Libeň für 82.000 Gulden der Prager Altstadt. Die Gemeinde Libeň bestand bereits am Anfang jener sozusagen Prager Zeitetappe aus zwei Teilen, aus der jüdischen Gemeinde und aus dem Dorf Libeň. Dieses war für die damaligen Verhältnisse recht groß, es gehörten ein Schloss, eine Mühle sowie mehrere Wirtschaftsgebäude dazu. Neuansiedler kauften Grundstücke im oberen Teil von Libeň zwischen den Weinbergen, die von Karl IV. Gegründet wurden, und errichteten somit die Gemeinde Nová Libeň.
In Libeň entstand eine starke jüdische Gemeinde, die von der Prager jüdischen Gemeinde unabhängig war. Es wurden dort eine Schule und eine Synagoge errichtet, die sich in der heutigen Koželuhská-Straße befand. Um das Jahr 1713 soll Libeň mehr jüdische als christliche Bewohner gehabt haben.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden in Libeň die ersten Manufakturen und Fabriken errichtet. Den größten Industrieaufschwung erlebte Libeň in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Jahre 1871 wurde die Nordostbahn in Betrieb genommen und am Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Hafen Libeň eröffnet. Von Karlín über Libeň nach Vysočany führte seit 1896 eine Straßenbahnstrecke, die von František Křižík errichtet wurde.
Im Jahre 1858 wurde in Libeň eine neue Synagoge eröffnet, die man nach dem Hochwasser von 1845 zu bauen begann. Das jahrelang leerstehende und beschädigte Gebäude, das heute unweit der Metrostation Palmovka steht und an die starke jüdische Gemeinde in diesem Stadtteil erinnert, wird er seit einigen Jahren als einzigartiger Raum für Theaterprojekte und für Ausstellungen genutzt. In diesen Tagen kann man dort eine Fotoausstellung besichtigen, die Israel Gesell mit den Augen von drei jungen tschechischen Künstlern vorstellt. Neben klassischen Großformatfotos werden einige Aufnahmen abwechselnd auf eine Leinwand projiziert, sodass die Ausstellung lebendiger aussieht. Während der Vernissage wirkte das nicht renovierte Interieur der Synagoge sehr geheimnisvoll. Der recht kalte Raum wurde nur von Kerzen beleuchtet. Für musikalische Begleitung sorgte während der Vernissage die Gruppe Kletz.
Okay, ganzen Land. Ojomen, das ist wahr. Messias wird kommen, heil dich, Sion. Ojomen, das ist wahr. Messias wird kommen, heil dich, Sion.
Nachdem die Begründung für die Fotoausstellung fragte Robert Rehak den Vorsitzenden der Gesellschaft der Christen und Juden, die zu den Initiatoren der Ausstellung gehört.
Tak ten nápad vznikl vlastně na základě toho, že
die Idee entstand, nachdem sich drei meiner jungen Freunde, zwei Fotografen und ein Bildhauer, entschieden hatten, die tschechischen Besucher der Ausstellung mit der Welt des Nahen Ostens bekannt zu machen. Sie nahmen alle drei an einem Studienaufenthalt an der Bezalel Academy of Art in Jerusalem teil und wollten wenigstens einen Teil deren Werke, die in Israel entstanden sind, hier der Öffentlichkeit vorstellen. Auf den Fotos sieht man Begegnungen von verschiedenen Menschen, von Juden, Christen und Moslems, die dort nebeneinander leben. Wir sind als Gesellschaft der Christen und Juden einer der Veranstalter der Ausstellung, denn es ist unsere Aufgabe, nach einem Dialog zwischen diesen Glaubensgemeinschaften zu suchen.
Oi, wetter kommen zu reiten, oi, wollen sein gute Zeiten, oi, wetter kommen zu gehen, denn wieder in der Welt Israel ein Stein.
Die scheinbar entfernte, farbenreiche Welt, voll von orientalischen Düften, voll von Gefühlen von tiefem Hass, voll von Leben und Tod. Sie wird an den Fotos von Hannu Schlammer, Wojtěch Vlk und Filip Sodomka dargestellt. Dem zuletzt genannten Fotograf fragte ich nach seinen Eindrücken von dem Studienaufenthalt in Israel.
Ich weiß, dass die Europa schon ein bisschen projektiert hat, ich weiß, dass das in der Tat so ein bisschen 10% auch bei uns.
Ich kannte Europa schon ganz gut und wusste, dass es ähnlich ist wie bei uns. Ich wollte jedoch die Gegend sehen, wo alles begonnen hat. Ich stamme aus einer christlichen Familie, so dass das Land für mich fast mystische Bedeutung hat. Es gelang mir während des einen Semesters in Israel, das Land wirklich zu durchreisen und kennenzulernen. Ich brachte einige tausend Fotos von dort mit. Für die Ausstellung suchte ich diejenigen aus, die ich für die stärksten und anregendsten halte. Das, was man dort erlebt, ist für alle Sinne anspruchsvoll. Die verschiedenen Sprachen beispielsweise. Wenn ich darüber rede, dann denke ich an sehr viele verschiedene Momente. Als Ausländer fühlte ich mich dort freier als die Israelis selbst. Ich besuchte Regionen, die sie sich nicht zu betreten trauen. Den Gazastreifen, Hebron, Bethlehem und so weiter.
Filip Sodomka sieht Israel als eine Welt von Widersprüchlichkeiten, in dem der Osten mit dem Westen konfrontiert wird. Arme, schmutzige arabische Jungen findet man auch in Fotos neben den modernsten Hotels, Computern und Panzern. Auf einem Foto sieht man einen Pilger, der am Morgen durch das ruhige, heilige Land spaziert. Auf dem folgenden Foto steht ein verlassener Einkaufswagen vor einem Supermarkt in Tel Aviv. Immer wieder zwei unterschiedliche Welten nebeneinander. Wojciech Wilk sieht Israel vor allem in den Gesichtern der Menschen. In seinem Fotozyklus wechseln sich ein Jude, ein Moslem, ein Christ, ein Soldat, ein Verkäufer und viele andere ab. Auf den Fotos von Hanno Schlammer findet man die Farbenpracht eines Regenbogens, aber auch die Feinheiten der hebräischen und arabischen Kalligraphie. Die Ausstellung mit dem Titel Israel 1998, 1999, 2000 in der Synagoge in Liban ist bis zum 25. November täglich von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Mit der Einladung in die Synagoge in Liban ist dieser Spaziergang beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedanken sich
Gerald Schubert
und Martina Schneiberkova.
Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieses Programms angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören sagt Ihnen Jitka Markova.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě.